Ja, der Ball ist mir schon zugespielt worden. Seit 2015 gibt es jetzt in Hildesheim schon die Lichtungen. Und seit dem letzten Donnerstag läuft jetzt die 5. Auflage, wie gesagt, bis heute Abend. Es ist ja auch kein Zufall, dass die Lichtungen gerade jetzt zu dieser Zeit Ende Januar stattfinden. Wir brauchen Licht das ist der Dom übrigens, vorher war es die Andreaskirche, das ist in dieser kalten, dunklen Jahreszeit. So, also Weihnachten hier, der Weihnachtsbaum steht nicht mehr da, die Weihnachtsdeko ist wieder verpackt, alles fein säuberlich in Kisten, wartet wieder auf das nächste Weihnachtsfest. Und das ist das eine, so das Psychische, so das hast du ja auch angesprochen, ach, es ist einfach schön, wenn mal wieder Licht da ist. Und es ist natürlich das andere, es braucht natürlich auch Dunkelheit, damit die Lichtinstallationen zur Geltung kommen und wir uns an ihn freuen können. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, also man kriegt immer mit, aha, die Lichtungen fangen wieder an und dann schaue ich mir so den Prospekt an und auch das Bild dazu und dann so wirklich vorstellen kann ich mir das dann aber nicht, was ich zu sehen bekomme. Also der Prospekt kann den Eindruck vor Ort nicht ersetzen. Also das war so hier bei dem Bild von Dom, alle, sondern hast du gestern noch mal erzählt, so wie toll das ist. Ich selbst war nicht drin gewesen, da war so eine lange Schlange gestern Abend, da kann man gar nicht rein. Ne? Aber dann hast du erzählt, oh, da ist noch Orgel dazu, das ist nicht nur einfach Licht, das macht was ganz anderes aus. Also diese Bilder, die können den Eindruck vor Ort nicht ersetzen. Diese Bilder können einen nur neugierig zu machen. Und dann tatsächlich zu sehen, was passiert, da muss ich mich auf den Weg machen und sie dann vor Ort auf mich wirken zu lassen. Da geht es dann auch so um die Atmosphäre, so die vielen fröhlichen Menschen, die so durch die Stadt laufen. Und dann gibt es ja auf der einen Seite gibt's so diese Events so in den Räumen, wo man anstellen muss. Und dann gibt es auch so diese frei zugänglichen Installationen, so wie hier auf der Straße. Und die liebe ich ja. Also wenn alles gut geht, dann ist es nicht nur so ein kurzer Blick, dann schaut man, ob es da noch vielleicht irgendwelche Schalter gibt oder Hebel, die man da umlegen kann. Ich schaue mir dann auch so die Installation aus verschiedenen Perspektiven ran, dichter ran, ein bisschen weiter weg, schaue dann auch auf die anderen Leute, die da noch dazukommen, wie es ihnen geht, mache vielleicht noch ein Foto und spreche dann auch, wenn ich mit Leuten zusammen unterwegs bin und ziehe dann neugierig weiter. Und ich erzähle euch das ist die Michaeliskirche, weil ich beim Lesen gleich des ersten Verses des Predigttexts auch schon, so wie du, an die Lichtungen denken musste. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und der Paulus, der spricht hier in einem Bild im Prinzip eigentlich auch so eine Lichtungserfahrung an oder Lichtungenerfahrung an. Also Licht, das in der Dunkelheit hervorleuchtet, Licht, das etwas mit mir macht, das mich beschäftigt, Licht, das Veränderung schafft. Also man nimmt ja dann altbekannte Räume und Situationen anders wahr und erkennt sie gar nicht erst richtig wieder. Also ich muss ja sagen, welche Kirche das ist. Und der Paulus, der hat natürlich jetzt nicht solche beeindruckenden Lichtinstallationen im Kopf gehabt, als er den Text geschrieben hat. Und ich habe sie hier zu Beginn der Predigt trotzdem herangezogen, weil Licht an sich für uns heute so eine selbstverständliche Sache ist. Also wir sprechen nicht über Licht, außer wenn jemand sein Licht im Auto brennen lässt. Na, dann sprechen wir darüber. Ist mir heute Morgen auch passiert. Dank des Stromes ist ja Licht für uns heute überall verfügbar, ohne große Kosten. Und wo es keine Lichtschalter und Steckdosen gibt, kommen wir gut mit Taschenlampen oder sowas irgendwie weiter. Und das war zur Zeit der Bibel anders, klar. Und da gab es keine Straßenbeleuchtung, dass man da sicher überall hingehen konnte. Und man war im Allgemeinen eher tagsüber unterwegs, wenn es nicht zu heiß war. Und wenn man in der Dunkelheit unterwegs war, dann musste man mit dem Mondlicht klarkommen oder man hat so eine kleine Öllaterne gehabt. Und dann, wenn man ins Haus kam, dann hängte man die Laterne dann halt an den Haken und hatte dann halt Licht da, wo man gerade war. Also nicht so mit in die Wohnung kommen, überall Licht anmachen, ist nicht. Und das Öl, was man dabei halt verbrannte, das musste man sich aber auch erstmal leisten können. Also ein helles Licht in der Dunkelheit ist zu jener Zeit etwas, was nicht Selbstverständlichkeit. Auch, das muss ich auch sagen, wenn es in Jerusalem damals auch schon so etwas wie die Lichtungen gab. Und zwar während des Laubhüttenfestes. Da wurde während der 8 Tage, da war im Tempel der Vorhof der Frauen, also da durften natürlich auch die Männer rein, war festlich beleuchtet. Da wurden 4 große Leuchter aufgestellt und während dieser Zeit wurden in jedem dieser Leuchter 65 Liter Öl verbrannt. Die Leuchter waren so groß, dass sie über die Tempelmauern reichten und damit auch über den Tempelberg hinaus. Der Tempelberg ist so ziemlich hoch und dann fiel so etwas von diesem Schein auf ganz Jerusalem. Aber wie gesagt, das ist die Ausnahme. Im Alltag ist ein starkes Licht in der Nacht, in der Dunkelheit damals etwas unerwartet. Man staunt, wenn es plötzlich in der Dunkelheit unvermutet, unerwartet hell wird. So wie wir staunen, wenn wir von einer Installation der Lichtungen angetan sind. Und dieses Staunen überträgt Paulus auf die Nachfolger Jesu. Konkret ist dabei zum Staunen, dass der Lichtschein, den Jesus als der Sohn Gottes in diese Welt hineinbringt, dabei auf seine Nachfolger übergeht, die dann auch anfangen, selbst in der Dunkelheit zu leuchten. Und um diese Verheißung ging es ja auch in der Schriftlesung. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt zu dir. Und das ist ja das, was wir zu Weihnachten gefeiert haben. Gott kommt in diese Welt hinein. Gott wird Mensch, um uns in unserer selbstfabrizierten Dunkelheit nicht alleine zu lassen. Er schaltet das Licht in einem dunklen Raum an und gibt uns so eine ganz neue Perspektive. Plötzlich fängt ein neuer Tag an. Wir sehen auf einmal wieder, wohin wir gehen. Wir können vorwärts gehen. Aber wir sehen nun auch den ganzen Dreck in unserem Leben, um uns herum. Wir sehen Gefahren und Fallen, in die wir im Dunkeln hineingetappt werden. Wir sind einerseits beschämt, aber auch erstaunt darüber, dass Gott das nicht davon abhält, sich uns zuzuwenden. Dass auf einmal Licht da ist, das verändert alles. Du merkst, wie es nicht nur um dich herum, sondern auch in dir drin hell wird. Dir geht ein Licht auf. Du erkennst, dass Jesus nicht nur ein Licht, sondern das Licht der Welt ist. Du verstehst, dass wenn du Jesus siehst, Gott selbst siehst. Du erkennst ihn in die Herrlichkeit Gottes. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde, zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ich würde nun eigentlich erwarten, dass Paulus nun diesen Gedanken fortsetzt und denn darüber schreibt, was wir als Erleuchtete nun alles machen können. Wie wir sozusagen als Erleuchtete, die das erfahren haben, denn diesen hellen Schein auch an andere ausstrahlen und die dann auch hell werden. Dass wir sozusagen so etwas von dem Lichtschein weitergeben, so wie bei diesen Leuchtfarben, Nachtleuchtfarben, ne? Kennt ihr, diese phosphorizierenden Farben. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn ihm in diesem Zusammenhang nicht noch ein anderer Gedanke wichtig ist, der für uns auf dem ersten Blick gar nichts damit zu tun haben mag, dass er sich uns als das Licht der Welt offenbart. Und darum fange ich jetzt nochmal an zu lesen. Und lese nun den vollständigen Predigttext, 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 10. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das ist ja unser Wunsch, dass das Licht, das in unsere Herzen hineinscheint, weitergegeben werden kann. Das ist unser Anliegen, das ist unser Wunsch, dass auch Menschen in unserer Umgebung Jesus Christus kennenlernen. Und ich möchte doch, dass die Menschen, die mir am Herzen liegen, dass sie auch ihr Leben Christus übergeben. Dass ihnen ebenso ein Licht aufgeht, so wie mir. Aber anders als in der Antike, wo ein Licht in der Dunkelheit Menschen anzieht, anders als bei den Lichtinstallationen der Lichtungen, wo auch Menschen zusammenkommen, hat das Jesus in meinem Herzen scheint erstmal keine direkten Folgen für meine Umwelt. Es hat keine direkten Konsequenzen, dass Jesus für andere als das Licht der Welt offenbart hat. Das ist kein Automatismus. Und wir stellen fest, viele in unserer Umwelt, die interessieren sich überhaupt gar nicht dafür, dass Gott in diese Welt hineinscheint. Wenn wir anderen Leuten von unseren Erfahrungen mit Jesus erzählen, dann ist das eben nicht so wie bei diesen leuchtenden Nachtfarben. Und weil das so ist, wechselt Paulus in Vers 7 das Bild. Er spricht nun nicht mehr von dem Licht, sondern er denkt weiter. Das Licht Gottes, das in mein Leben hineinscheint, wird in dem Bild zum Schatz und mein Leben zu einem Tonkrug. Also vorher Licht und Leben, wo es drauf scheint, und dann ein Schatz, der in einem Tonkrug ist. Paulus sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ja, der Tonkrug, das war in der Antike eine Standardverpackung. Und es gab natürlich noch kein Plastik, noch keine Pappe und so weiter. Und Metall gab es natürlich, wäre aber viel zu teuer gewesen. Viele Wirtschaftsgüter wurden in Tonkrügen transportiert. Und das sah dann von außen gleich aus. Also man kann auf den ersten Blick nicht sehen, ob da jetzt in einem Krug Olivenöl ist, Wein oder Milch. Und so ein Krug, der kann natürlich theoretisch ewig halten. Also wir merken das ja heute bei Ausgrabungen. Aber in der Realität war es natürlich so, die stehen hier alle dicht an dicht. Es platzt mal halt ein Stück ab. Vielleicht entsteht ein kleiner Riss und irgendein Krug, der geht während einer Schiffsreise kaputt. Und der verschüttete Inhalt macht die anderen Krüge von außen schmutzig. Und diese Tonkrüge, das ist natürlich Massenware. So vielleicht heute diese Europaletten. Also die Außenfläche dieser Krüge ist nicht glasiert oder sonst irgendwie fein verarbeitet. Das ist rau, noch mit einem fetten Fingerabdruck vom Töpfer vielleicht. Und vielleicht ist irgendwo noch im gebrannten Ton ein oder mehrere Steinchen drin, weil der Ton nicht so ganz rein war. Vielleicht musste auch der Töpfer noch so die letzten Tonreste zusammennehmen und es ist so ein buntes, also kein schöner einfarbiger, sondern so ein buntes Kuddelmuddel. Das sind wir. Und das ist natürlich erstmal ernüchternd. Du bist in deinem Leben wie eine Europalette. Du bist in deinem Leben wie ein irdenes Gefäß, mehr nicht. Aber gerade an dieser Stelle kommt auch die gute Nachricht zum Ausdruck. Du bist zwar nur, oder da ist zwar nur ein einfaches, irdenes, töpfernes Gefäß, aber in diesem Gefäß, da steckt ein Schatz drin. Und das gibt dem simplen Tonkrug einen unermesslichen Wert. Und das ist das Evangelium. Nicht du erleuchtest die Menschen um dich herum, sondern Gott. Es kommt nicht auf dich an, auf die Anstrengungen, die du zustande bringst, sondern es kommt auf Gott an, auf sein Licht, auf seinen Schatz. Gott macht dein Leben wertvoll. Und das ist etwas so Befreiendes, weil endlich klar ist, dass nicht ich etwas leisten muss, was ich nicht kann. Gott macht mich zu seinem Kind. Er scheint in mein Leben hinein. Er vergibt mir meine Schuld. Er ist direkt bei mir durch seinen Heiligen Geist. Und das ist der Schatz, der einen einfachen Transportgegenstand so unendlich wertvoll macht. Transport ist für uns heute nur möglich durch Paletten. Wie gesagt, damals war es der Tonkrug. Anders als bei einer Palette, wo ich bei Aldi sofort sehe, da ist das Mehl und da ist das Öl, sehe ich bei einem Tonkrug nicht, was drin ist. Also wie gesagt, da kann Mehl drin sein, Öl oder eben auch ein Goldmützenschatz. Wenn Gott in unser Leben hineinscheint, wenn er mit seiner Gegenwart durch seinen Heiligen Geist zu einem Schatz wird, unterscheiden wir uns auf den ersten Blick nicht von anderen Menschen. Also uns wächst kein Heiligenschein, so wie auf den Bildern von den alten Meistern. Und dann ist es so, das mag zwar klug sein, Goldmünzen in einem einfachen Tonkrug zu verstecken, damit die Diebe sie nicht so leicht finden können, aber unser Wunsch, jetzt auf die gute Nachricht bezogen, ist es ja gerade eben nicht, die gute Nachricht zu verstecken, sondern wir wünschen uns ja, dass andere Menschen auch die Erfahrung machen, dass Gott ihr Leben unendlich wertvoll macht. Wir wünschen uns ja nichts sehnlicher, als dass der Schatz in unserem Leben entdeckt wird. Auf der anderen Seite, ich bin ja auch nicht anders. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich auf Schatzsuche wäre und dann die Wahl habe nach dem Motto, Christoph, du kannst dir entweder in diesen ollen Tonkrug reinschauen oder in diese tolle Schatzkiste, dann schaue ich natürlich in die Schatzkiste rein. Das ist nun mal so. So sind wir Menschen. Die Verpackung macht für uns einfach den Inhalt. Und das war damals auch schon so. Und deswegen spricht der Paulus das ja hier an. Man denkt einfach, was kann schon so Wertvolles in so einem ollen Tonkrug drinstecken? Und das ist das Problem, wenn wir andere Menschen auf den Schatz in unserem Leben aufmerksam wollen, machen wollen, dass sich andere Menschen dafür nicht interessieren. Und dann denke ich mir seufzend, Gott, von Verpackungspsychologie hast du wirklich keine Ahnung. Das müsstest du doch wissen, du hast uns doch geschaffen. Die Verpackung müsste wertvoller aussehen, so dass sie dem Wert deiner Herrlichkeit entspricht. Und das ist ja nun mal so. Also, du stehst bei Aldi vorm Weinregal und hast dann zwei Weinflaschen vor dir. Beide kosten das Gleiche. Na, welche werdet ihr nehmen? Also, wer ist für da? Melden? Genau. Ach ja, richtig, das ist ja andersrum. Ich war jetzt immer erstaunt. Ja? Leo Velasquez, ja? Wenn es immer so billig gibt, dann nimmt man den natürlich. Du hast gute Augen, du siehst das. Ja? Oder wenn ihr euch ein neues Smartphone anschafft. Also das ist doch schon etwas Besonderes. Ihr habt das so, DJ, du grinst so versonnen. Ja? Also man holt es zum ersten Mal raus, man hebt die Schachtel hoch, das ist ja immer so ganz dicht und da ist so ein Vakuum drin, da macht es so ein Pfff, dann holt man das raus und sieht so die Schichten so, alles so edel extra darauf angepasst. Und dann das ist schon ein Erlebnis und da gibt's extra Videos bei YouTube, wo man Leute beobachten kann, wie sie die Packung von so einem Smartphone aufmachen. Die sind ganz oft angeschaut. Kann man sich nicht vorstellen, ist, aber es ist schon schön. Ne? Es hat was. Eine sinnliche Erfahrung. Und wenn es jetzt darum geht, das Evangelium an den Mann zu bringen, also ich finde, Gott hätte mal bei Apple nachfragen können. Die wissen, wie man sowas macht. Ja, wir haben aber einen Schatz nur in irdenen Gefäßen. Wie gehst du damit um? Wie gehen wir damit um in unseren Gemeinden? Und ich beobachte, dass wir oft in der Versuchung verstehen, an der Stelle etwas nachzuhelfen. So mit verschiedenen Tricks, so mit denen das Evangelium besser an den Mann oder die Frau gebracht werden sollen. Also der Schein der Herrlichkeit Gottes, der soll ja zu erkennen sein. Ungefähr so wünschen wir uns das. Es gibt Gemeinden, da stehen zu Beginn des Gottesdienstes mit Absicht zu wenig Stühle im Gottesdienst, damit extra noch welche dazu hingestellt werden müssen. Und Besucher, die neu sind, denen den Eindruck haben, dass hier gerade der nächste Hype anbringt. Nächste Woche kommen sie wieder und dann stellen sie fest, dass wieder nur so wenig Stühle da sind. Oder vielleicht heben wir die Schwelle etwas an. Also wenn man den Eindruck hat, dass die Gemeinde ein exklusiver Club ist, zu dem nicht einfach jeder Hinz und Kunz hinzukommen kann. Man kann mit Verpackung so viel transportieren. Wie verpacken wir unser Evangelium? Vielleicht geht es uns um Sicherheit. Der Schatz darf ja nicht verloren gehen oder verfälscht werden. Da darf man nicht so einfach drankommen. Der Schatz muss geschützt werden. Man kann damit Exklusivität transportieren, Stabilität, Dauerhaftigkeit, Qualität. Oder auch, dass es hier um ein Schnäppchen geht. Das ist ja auch, setzt ja so unseren Jagdinstinkt in Gang. Ne? Dass ein Produkt zwar preiswert ist, aber dass da etwas hintersteckt. All das wird ausgedruckt durch die Verpackung. Und wir als Christen stehen dann da mit unserem aus der Zeit gefallenen ollen Tonkrug, der überhaupt so gar nicht in diese Philosophien der Verpackung hineinpasst. Aber wenn wir den Predigttext genau lesen, werden wir feststellen, dass diese Entscheidung nicht irgendeinem Zufall oder Unvermögen Gottes geschuldet ist. Es heißt im Text in Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also Gott möchte etwas durch die Verpackung transportieren. Und zwar, dass es eben nicht auf uns ankommt, sondern auf ihn. Gott möchte deutlich machen, dass der Weg der Perfektion, der Exklusivität, der Weg der Sicherheit nicht der Weg ist, der zu ihm führt. Es geht Gott darum, dass wir Menschen verstehen, dass er zu uns kommt und dass das die einzige Möglichkeit ist, weil wir von uns aus nie zu ihm kommen können. Das hat auf der einen Seite etwas Ernüchterndes und ist aber auch etwas unwahrscheinlich Befreiendes. Dein Wert als Mensch, den hast du nicht von dir aus. Gott legt sich selbst in dich hinein, ohne dass du etwas dafür tun musst. Egal wie unzufrieden du vielleicht mit deinem Leben bist, egal ob du an einem wichtigen Punkt versagst, ob du dich ärgerst, ob du Erwartungen nicht erfüllst, ob du ja frustriert bist, es hat keinen Einfluss auf deinen Wert als Kind Gottes, auf seine Liebe zu dir. Aber wenn es dann darum geht, diese gute Nachricht weiterzugeben, greifen wir dann doch wieder in die Trickkiste, um das Evangelium besser an den Mann zu bringen. Ich glaube, wir stehen dadurch oft dem Wirken Gottes auch im Weg, weil wir immer gerne mehr sein wollen, als wir sind. Wir wünschen uns dann, hier so eine Art Leuchtturm zu sein, stellen fest, na, ich bin nur so eine ganz kleine Leuchte und tun aber trotzdem so, als ob wir ein Leuchtturm wären und wundern uns, dass sich keiner für unseren Glauben interessiert. Aber wenn du nur ein kleines Licht bist, ist das so schlimm? Auch ein kleines Licht kann die Umgebung erhellen und dir Orientierung geben. An einer anderen Stelle im 2. Korintherbrief in Kapitel 12, Vers 9 sagt Gott zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit oder ist in dem Schwachen mächtig, wie es früher hieß. Hier im Text hört sich das ab Vers 8 so an. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart wird. Nicht wir retten die Menschen, sondern Gott rettet sie durch das Leiden und Sterben seines Sohnes. Das soll die Verpackung sein, die wir transportieren. Und mit unseren gut gemeinten Verkaufstricks, all die Kleinigkeiten, die schicken Weinetiketten, den wertigen iPhone-Karton, den Gutschein hier und da, die wir der guten Nachricht hinzufügen, schwächen wir die Botschaft Gottes ab. Gott will zu jedem zu uns kommen. Du musst nicht künstliche Hürden aufbauen, die es wertvoller erscheinen lassen, um es scheinbar attraktiver zu machen. Du bist nicht derjenige, der eine schützende Mauer um das Wort Gottes ziehen muss, um es vor dem Pöbel zu bewahren. Gott lässt zu, dass das Wort Gottes in den Dreck geworfen wird. Aber er sorgt dann auch dafür, dass es dort jemand findet, der gerade ganz unten ist. Und du bist nicht derjenige, der mit allen möglichen Tricks und Manipulationen den Erfolg des Wortes Gottes noch verbessern will. Du musst niemandem mit Verkaufspsychologie kommen. Der Heilige Geist soll wirken und er macht das viel besser und fröhlicher, als du das je machen kannst. Und du musst keine fromme Fassade aufbauen. Es geht nicht darum, dass wenn du an Gott glaubst, keine Probleme mehr hast, keine Zweifel mehr hast, keine Versuchung, keine Überforderung und immer fröhlich alle Tage Sonnenschein. Du musst nach außen hin kein Glaubensleben simulieren, das du gar nicht hast. Damit bin ich fast zu Ende. Es geht vielleicht jetzt nur noch darum, was das ganz konkret für dich heißt in deinem Leben. Dazu habe ich noch drei kleine Fragen zum Weiterdenken. Wie rede ich mit anderen über meinen Glauben? Und das ist ja so, wenn man schon länger Christ ist, kennt man die Schlagworte, die man bringen muss. Aber ist dir klar, was das ist? Sünde, Gnade, Heiligung? Wie sind die Aspekte unseres Glaubens in deinem Leben so verankert? Bist du in der Lage, mit Worten darüber zu sprechen, dass Gott mit dir redet und handelt? Oder bist du abgehoben in deinem Glaubensleben und schwebst im siebten Himmel und bist dabei, nicht nur Jesus, sondern auch allen Aposteln, Moses und Elia Hütten zu bauen? Und es tut gut, wenn man sich zuweilen immer wieder neu mal mit den Grundlagen des Glaubens beschäftigt. Der Glaube, der veraltet nicht. Ich kann von einer Predigt, die schon 1500 Jahre alt ist, kann ich auch profitieren und angesprochen werden. Ich habe ja schon ganz oft Alpha-Kurse veranstaltet und ganz oft war das so, dass Gemeindemitglieder dann auch ihre nichtchristlichen Freunde eingeladen haben und selbst dann auch mit dazukamen, um ihnen das ein bisschen leichter zu machen. Und dann hinterher habe ich dann auch oft von diesen erfahrenen Christen die Rückmeldung bekommen, dass es auch für sie unwahrscheinlich wertvoll war, beim Alpha-Kurs mit dabei zu sein. Was erlebe ich mit Gott? Und ich bin mir sicher, wir alle erleben viel mit Gott. Und ich bin mir sicher, er ist dir nahe und er spricht zu dir. Die Frage ist, nimmst du das wahr? Und behältst du es im Gedächtnis? Also mir geht das ganz oft so, irgendetwas passiert, ich bin irgendwie in der Klemme, bete, er offenbart sich, er erhört das bete ich so ganz kurz, danke Herr, und dann bin ich schon wieder bei der Tagesordnung. Aber im Psalm 103, Vers 2 heißt es, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dritte Punkt, wie kann ich gerade im Umgang mit meinen Schwächen Gott mit einbeziehen? Und es ist einfach so. Ich bin auch immer schnell von diesen beeindruckenden Glaubensbiografien angetan. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden. Aber ich glaube, dass man im Hoffen und Beten, dass irgendein großes Wunder geschieht, ganz schnell aus dem Auge verliert, dass Gott auch im Kleinen treu ist und handelt. Und ich glaube, das ist für Menschen in meinem Umfeld mindestens ebenso interessant wie das große Wunder, weil es wesentlich dichter am Alltag der Menschen dran ist. Es ist doch auch so, ich kenne das doch, Gott erweist sich doch in meinem Leben nicht nur im Großen als der Auferstandene. Aber ich merke, dass es mir schwerfällt, darüber zu reden, wo der Erfolg eben nicht so schnell kommt, wo ich im übertragenen Sinn die eine oder andere Ehrenrunde drehe, wo ich die Anwesenheit Gottes nicht am Erfolg merke, sondern daran, dass ich im Straucheln festgehalten werde. Das ist etwas, was ich mir vornehme, dass ich lernen möchte, auch darüber zu reden, dass Gott immer da ist, dass er mir durch seinen Heiligen Geist da ist. Ich will lernen, darüber zu leben, dass er der Schatz in meinem Leben, in meinem irdenen Gefäß ist, das vielleicht oft nicht so sensationell verläuft, wie ich es anderen vormachen möchte. Aber trotzdem ist er da und hilft mir. Amen.